Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, Folge 1287. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Alexander Zacherl. Guten Morgen.
Servus, guten Morgen.
Bist du mit Alex okay?
Ja, also Alex nennt mich wirklich jeder außer meiner Mama.
Okay, dann führen wir auch gleich hier das Alex ein und bleiben dabei. Alex, du bist Entwickler aus München von Fairytale Distillery und ihr habt jetzt da kürzlich auf dem deutschen Kickstarter, da werden wir dann auch gleich nochmal drüber reden, euer Projekt eingestellt, das Tal heißt das. Bevor wir dazu aber kommen, würde ich dich doch mal bitten, sowohl deine Person als auch Fairytale Distillery als Entwickler einfach mal vorzustellen, weil ich vermute jetzt mal, das wird den wenigsten der Hörern sofort auf Anhieb etwas sagen.
Ja, dann ändern wir das doch gleich mal. Ja, ihr habt schon gehört, ich bin der Alex. Ich bin Game Designer und Unternehmer aus der Not hier aus München. Das ist inzwischen mein zweites Studio. Das erste waren die BitBarons. Die BitBarons haben wir Puzzle Games gemacht, Mobile Games, digitales Brettspiel. Fairytale Distillery ist der Laden, den ich zusammen mit dem Sebi, meinem Mitgründer, aufgemacht habe. Und Fairytale Distillery existiert, um das Tal zu machen. Ja. Das Tal ist unser großes Magnum Opus. Dafür gibt es die Firma. Inzwischen sind wir 5 Leute im Kern, die jeden Tag dran arbeiten, plus außenrum nochmal ungefähr 10, die auf Freelance-Basis Teile des Spieles bauen, vor allem im Art-Bereich.
5 Leute, die da jetzt auch wirklich schon Vollzeit dran arbeiten.
Zumindest jeden Tag. Wir tracken keine Stunden mit. Das heißt, manchmal ist es ein bisschen kürzer und manchmal ist es ein bisschen weniger.
Aber okay, ja. Also ich wollte jetzt auch gar nicht die Redlichkeit der Mitarbeiter in Frage stellen, aber die Frage war nur so, manchmal sagen die Studioleiter dann oft so, ja, wir haben da 10 Leute, aber davon sind 8 mehr oder weniger nur so Hobby-Freelancer,
Deswegen sage ich nicht 15 Leute, sondern 5, die wirklich jeden Tag dran sitzen und der Rest nach Bedarf. Sonst klingt es immer nach so einem riesigen Haufen Leuten, der die ganze Zeit in einem Raum sitzt. So ist es auch nicht. Ne? Der harte Kern bei uns sitzt in München und der Rest ist relativ verteilt über Deutschland und die Welt.
Also das sind dann auch wirklich so Leute, die euch da mehr oder weniger bei Kleinigkeiten zuarbeiten. Also sprich jemand, der Sounddesign oder sowas macht oder Dialoge schreibt oder sowas. So bei solchen, ich sag mal so Randsachen, ohne das jetzt abschätzig zu meinen, da wird ja auch gerne mal auf Freelancer dann zurückgegriffen.
Genau, Dialoge gibt's nicht und aber grundsätzlich geht's schon so ein bisschen in die Richtung. Also die Bereiche Programmierung und Game Design musst du relativ im Kern irgendwie machen. Aber wenn es dann darum geht, mehr Charaktermodelle zum Beispiel zu machen oder mehr Effekte oder ja auch Soundeffekte, dann kann man das gut immer so in Schüben machen, wenn es gerade irgendwie passt. Und die Leute machen auch andere Projekte natürlich noch nebenbei.
Jetzt gibt's ja Fairytale Distillery, wie gesagt, du hast es schon gesagt, ist kein alteingesessenes Studio mit langer Historie, dass ihr jetzt da ein großes Portfolio an Spielen schon irgendwie rausgebracht habt. Und jetzt muss man ja diese, und wenn es nur 5 Leute sind oder aber auch die Freelancer, die muss man ja irgendwie finanzieren. Also wie ist Fairytale Distillery so von der ganzen Firmenstruktur, sage ich jetzt mal, aufgestellt? Habt ihr da Investoren? Seid ihr aktuell alle eher, dass ihr von Projekten, die ihr vorher gemacht habt, leben könnt aktuell? Oder also wo kommt da, so blöd wie das leider immer ist, man muss leider, naja, das ist immer so ein bisschen traurig auch irgendwie, dass man leider auch immer bei Spieleentwicklern immer die Frage nach dem Geld stellen muss, weil man einfach sagt, ich weiß, dass da viele mit Herzblut dranhängen, aber leider müssen die auch von irgendwas leben.
Ich habe mich da schon irgendwie letztes Jahr auf der Covadis bitter darüber beschwert, dass wir immer unsere Indie-Panels und Diskussionen grundsätzlich über das Thema, wie kriegen wir eigentlich Geld machen, aufhängen und nicht über die Spiele selber reden. Aber ja, mein zu Recht, das ist immer das große Thema. Unser Ding ist, dass wir das komplette erste Jahr, das waren aber fast nur Sebi und ich in der Zeit, aus dem Geld, was wir aus Projekten von davor hatten, finanziert haben, unser eigenes Geld verbrannt hatten. Im zweiten Jahr sind wir finanziert, zum Teil über ein Angel Investment von einem alten Bekannten von uns, zum Teil über den FFF Bayern. Der FFF ist der Film-Fernsehfonds, die machen in Bayern die bayerische Spieleförderung. Und die haben uns da einen relativ großen Batzen Geld als Prototype-Budget zur Verfügung gestellt. Es gibt auch noch andere Einnahmequellen, also Erlöse aus anderen Jobs, die man nebenbei macht und aus dem Verkauf des Spiels. Und wir arbeiten natürlich schon an der nächsten Einnahmequelle, unter anderem einer davon auch Kickstarter. So, mühsam ändert sich das Eichhörnchen, würde ich mal sagen. Aus vielen Quellen wird da ein Projektbudget zusammengebaut.
Also das heißt, du verbringst einen Großteil deiner Arbeitszeit damit, in Excel-Tabellen irgendwelche Zahlen einzutragen und zu hoffen, dass am Ende eine grüne oder eine schwarze Zahl steht da.
Nee, schön wäre es. Wenn ich viel Excel machen könnte, dann würde das heißen, ich würde gerade Game Design machen, aber der Business-Part meines Jobs ist dann relativ viel in E-Mails und Meetings und PowerPoints.
Ah, okay. Also die klassischen Tools dann tatsächlich sogar noch, die man so eigentlich so immer nur so abschätzig verwendet.
Ja, also Excel ist das Ding, der Freund jedes Game Designers, das werden die Leute sagen. Aber PowerPoint ist dann meistens irgendwie sowas, was keiner wirklich gerne macht.
Okay, aber das finde ich tatsächlich immer total krass, dass man Game Design, das kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen als Game Design Noob, dass man in Excel Spiele designen kann. Also das wird ja so teilweise sogar immer abschätzig verwendet, dass man halt sagt, naja, diese deutschen Strategiespiele oder die Wirtschaftssimulationen oder die Browserspiele, das sind ja nur glorifizierte Excel-Kalkulationen.
Ja.
Aber das ist dann tatsächlich gar nicht so weit her, auch wenn man das abschätzig sagt.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, ein Spiel außerhalb von Excel zu sein. Trifft jetzt nicht auf jedes ungefähr zu. Also ein Puzzle-Game braucht es meistens irgendwie nicht. Und ein Spiel, was eher eine Story ist, die man erzählt, wo man sich ein bisschen durchklicken kann, wird es auch nicht brauchen. Aber alles, was in Richtung eher mechanischere Spiele gehen, und das sind so gut wie alle Strategiespiele, Rollenspiele, haben eine riesen Zahlenbasis und haben sehr komplexe Systeme. Und wenn man die Systeme sich nicht über irgendwelche Tools, und da ist Excel halt ein praktisches, weil es halt schöne Tabellen und viele, viele Rechenfunktionen hat, sich visualisiert, dann wird das ganze Ding schwer aufzubauen, auch schwer zu balancen sein. Du kannst und machst viel über Bauchgefühl, aber meistens erst aufbauend auf irgendeiner ordentlichen Basis. Ja, und da mag ich Excel, muss ich sagen, inzwischen echt relativ gern.
Kannst du diesen Brettspielansatz auch irgendwo nachvollziehen? Weil kurz zum Hintergrund, Manu, der war, also mein Co-Moderator hier, Mitmoderator, der war mal auf so einem Brettspiel-Jam, also wo es tatsächlich, du kennst ja die Game-Jams sicherlich, wo es ja. In 48 Stunden oder je nachdem, wie lange man das festlegt, eben darum geht, ein Spiel zu entwickeln. Und das Gleiche gibt es auch für Brettspiele. Und da haben die teilweise eben auch gesagt, dass das durchaus in der Spielebranche auch üblich ist, dass man eben sich gewisse Sachen einfach erstmal haptisch baut und dann halt guckt, wie man damit spielen kann, um dann daraus ein digitales Spiel zu entwickeln. Und das scheint jetzt ja eher der absolute Gegenansatz zur Excel-Tabelle zu sein.
Nee, da würde ich genau das Gegenteil behaupten. Also ich habe auch schon einen Haufen Brettspiele gebaut, sowohl als Prototypen für digitale Spiele, als auch einfach als Brettspiele, weil Brettspiele entwickeln halt Game Design pur ist, wo du dich nicht mit Technik rumärgern musst. Aber auch für ein digitales Spiel, ich sehe bei fast jedem Spiel die Möglichkeit, es erstmal als Brettspiel oder als mehrere Brettspielprototypen zu testen und erst, wenn es wirklich sein muss, die nächste Stufe zu machen und digital zu gehen. Und mein Schritt wäre für die meisten Spiele, zum Beispiel Rollenspiele, ich fange an mit einem Brettspiel, dann wechsle ich auf irgendwas um, wo ich es zum Beispiel in Excel mal simpel in Zahlen darstellen kann. Und erst wenn das alles irgendwie funktioniert hat, dann springe ich rüber in eine Game Engine und dann mache ich es digital spielbar nochmal. Also für mich sind das Zwischenschritte. Das Brettspiel erlaubt es dir ganz, ganz, ganz schnell zu iterieren und Sachen zu basteln, die man schon mal spielen und ausprobieren kann. Und Excel ist dann was sich weniger spielbar ist, da wo man sich als Designer selber Systeme anschauen kann und schauen, wie sich irgendwie Mechaniken verhalten und Zahlen verändern. Und erst danach geht es wirklich in die digitale Richtung.
Ich merke schon, ich habe noch viel weniger Ahnung von Game Design, als ich schon dachte, dass ich hätte. Aber man
behauptet ja nicht, dass ich Ahnung habe, ne?
Aber mehr als ich. Das ist schon mal was wert, weil tatsächlich ist es halt bei mir so, ich habe da immer sehr, sehr naive Vorstellungen und denke halt so, naja, so ein Spiel, da sitzt man halt so mit seinem Unity-Ding und klickt sich da halt was zusammen und dann, keine Ahnung, drückt man auf Compile und dann kommt das fertige Spiel raus.
Das Ding ist, es gibt halt auch nicht so die eine Wahrheit. Sag mal, ich mache jetzt ein Spiel, das ein sehr schnelles Jump'n'Run ist, sowas wie Electronic Superjoy, dann werde ich da wahrscheinlich jetzt keinen großen Brettspielprototypen machen und wahrscheinlich werde ich auch nicht großen Extras machen, sondern sehr schnell in den Kern des Spiels reingeben, nämlich die Kernmechanik, ne? Springen, so ungefähr, laufen und springen. Das ist das, was ich als erstes ausprobieren werden will. Weil bei dem Spiel ist der Kern einfach, dass sich das Movement gut anfühlt. Aber bei einem Spiel, wo es eher darum geht, irgendwie einen Charakter aufzubauen oder in einem rundenbasierten Kampfsystem gegen Monster zu kämpfen, das eignet sich super dafür, es mal in Papierform auszuprobieren. Also es kommt immer echt so sehr auf dein Spiel an. Beim Tal haben wir zum Beispiel auch unterschiedlichste Prototypen gebaut und der Kern-Gameplay-Prototyp war auch gleich ein digitaler. Einfach, weil es uns sehr um dieses Control-Schema, Kamera und sowas ging. Mhm. Das Makro-Gameplay, also das, wie verhalten sich hunderte von Spielern über Monate hinweg, habe ich lange Zeit versucht, als Brettspiel zu prototypen. Und es hat kein Stück funktioniert. Einfach, weil der Scope von dem Spiel so groß ist, dass es nicht mehr für mich darstellbar war mit einfachen Figuren, mit wenigen. Aber es kommt echt immer aufs Spiel an.
Ja, das glaube ich tatsächlich, dass das für bestimmte Spiele eignet sich das total gut. Bei anderen, wie du richtig sagst, wird man wahrscheinlich verzweifeln, wenn man versucht, irgendwie so das als Brettspiel nachzubauen. Und ja gut, dann lass uns doch mal in Medias Res gehen. Also das ist ja auch der Grund für dieses Interview, dass ihr einen Kickstarter gerade am Laufen habt über das Tal, was du jetzt schon mehrfach angesprochen hast. Jetzt würde ich doch einfach mal vorschlagen, mach doch mir mal den Elevator-Pitch, den klassischen. Wenn du mich jetzt davon überzeugen müsstest, innerhalb von 30 Sekunden, was ist das Tal und was macht es aus? Warum sollte ich mir das auf Kickstarter mal angucken? Versuch doch einfach mal, das in 30 Sekunden zusammenzufassen.
Ich probiere es mal. Also das Tal ist ein Online-Rollenspiel. Dabei schmeiß ich dich mit ein paar hundert anderen Leuten in ein Dark-Fantasy-Gefängnislager. Das ist eine sehr postapokalyptische Fantasy-Welt und du bist dann drin in dieser Welt und du weißt, du hast 2 Monate Zeit, bevor komplett alles den Bach runtergeht. Es gibt beschränkte Ressourcen, es gibt Plätze, an denen du dir eine Siedlung aufbauen kannst, wenn du genug Freunde hast. Und dein Job ist es jetzt rauszufinden, wer von diesen paar hundert anderen Leuten ist Freund, wer ist Feind, mit wem arbeite ich zusammen, wo kriege ich die Ressourcen her, die wir brauchen, um stärker zu werden, ein bisschen Sicherheit zu kriegen und wie kriege ich es hin, aus diesem Tal wieder auszubrechen. Und du wirst schnell merken, dass viele Leute auf einem Haufen, plus davon kennst du die meisten nicht, plus die Ressourcen sind knapp, schon zu einer sehr angespannten Stimmung führt und zu relativ viel PvP, also Kämpfe Spieler gegen Spieler. Das ist auch der Fokus des Ganzen. Aber du wirst auch merken, dass es sehr darum geht, eine Gruppe von Spielern zu finden, mit denen du zusammenarbeiten kannst, denen du vertraust, deinen Clan, deine Gilde, um mit denen gemeinsam was aufzubauen.
Von der Optik her, also als ich das erste Video gesehen habe auf Kickstarter, dachte ich mir so, oh, das ist so ein Baldur's Gate, also so isometrische Ansicht mit Party und man zieht da eben so rum. Gut, es ist ein bisschen brauner als Baldur's Gate von der Farbgebung her, also doch ein bisschen in die Fallout-Richtung und so. Das war mein erster Gedanke und von deinen Schilderungen, die du jetzt gerade mir dazu noch gegeben hast, klingt das ja dann eher so, wie so, ja, so Aspekte von DayZ und so, die da reinkommen, also sprich dieses, du bist da in einer Welt mit anderen Spielern, du weißt aber nicht, wie reagieren die, du kannst mit denen möglicherweise positiv zusammenarbeiten, es kann aber auch sein, dass die dir feindlich gesinnt sind, du weißt es einfach nicht und es geht mehr oder weniger einfach nur um dieses Überleben in der Welt. Habe ich mir das jetzt mit meinen relativ simplen Beschreibungen einigermaßen getroffen oder geht's dann doch völlig vorbei an dem, was ihr eigentlich mit das Tal erreichen wollt?
Es geht nicht völlig vorbei. Also erstaunlicherweise ist weder DayZ noch Rust oder irgendwas aus der Ecke eine Inspiration für unser Spiel.
Weil wir aus rechtlichen Gründen sagen, aber
aus rechtlichen Gründen muss ich das gar nicht sagen, weil hier keiner kann auf Game Design seinen Stempel drauf machen und sagt, das ist meins. Das Ding ist, wir haben unser Spiel angefangen mit dem Gedanken, wir wollen das Sandbox-MMO der Zukunft machen und die Probleme der Sandbox-MMOs fixen. Und wenn ich Sandbox-MMO sag, dann meine ich so ein Spiel wie damals Ultima Online, dann meine ich ein Spiel wie Shadowbane, wie Darkfall oder im weitesten Sinne auch ein EVE Online. Das sind also große MMOs, Online-Rollenspiele, bei denen es aber darum geht, sich mit anderen Menschen zu beschäftigen und nicht irgendwo irgendwelche Monster in irgendwelchen Dungeons umzuhauen, solo. Und ja, ein Haufen Leute, die vielleicht auch erst in den letzten 5 Jahren angefangen haben zu zocken, also ein bisschen jünger sind als ich, kennen das vor allem aus den kleinen Survival-Singleplayer- Halb-Multiplayer-Games, Rust und DayZ. Mhm. Und da wirst du auch so ein bisschen einen Teil wiederfinden. Nur legen wir sehr viel mehr Wert auf Spielmechaniken und Gruppenmechaniken als auf diesen reinen Survival-Aspekt. Also ich persönlich bin nicht der große Fan von DayZ oder Rust, weil die für mich, mir reicht es nicht, in diese Welt reingeschmissen zu sein. Ich will auch irgendwie Mechaniken haben, mit denen ich Sachen ausprobieren kann. Ich will den krassen Charakter aufbauen können. Mir ist der Rollenspiel-Part und der Gruppendynamik, einer gegen einen, fünf gegen fünf, einer gegen fünf, einer gegen zehn, solche Kämpfe, sehr wichtig. Und da geht es mir halt sehr darum, dass man mit anderen Spielern irgendwie sinnvoll interagiert, nicht einfach nur schießen kann. Ne? Also wenn du dann unser Kampfsystem anschaust, dann ist es sehr von MOBAs, aber auch von dem Guild Wars 1 inspiriert. Und da geht es sehr viel darum, deine eigene Gruppe zu heilen, zu supporten, zu buffen, Gegner zu debuffen und so weiter.
Also Teamplay bringt dich schon voran. Das ist schon auch gewollt und gefordert, dass man sich da mit Spielern zusammentut. Wird man denn eigentlich dann immer auf einen fremden Server geworfen? Oder ist es auch tatsächlich okay, wenn man einfach sagt, hey, wir haben jetzt einfach eine Gruppe von 4, 5 Leuten und wir gehen jetzt mal eine Partie ein und wissen, wie wir in welchen Rollen schon antreten werden in dem Spiel?
Das ist total okay und das wird auch für viele Spieler, die vor allem länger dabei sind, der Normalfall sein. Also wir haben Gilden in unserem Alpha-Test, die seit 20 Jahren zusammenspielen in teilweise wechselnder Besetzung. Die schmeißen wir nicht getrennt auf unterschiedliche Server. Wenn eine neue Spielwelt startet, kannst du dich anmelden, dann kannst du da mit deinen Freunden starten. Und es wird die Leute geben, die mit ihrem Clan kommen, mit den 5 Leuten, mit denen sie seit 20 Jahren spielen oder mit den 100 Leuten, mit denen sie seit 2 Jahren spielen. Und es wird Leute geben, die komplett alleine sind und erst da neue Freunde finden. Das wird es beides geben.
Okay. Jetzt heißt das Spiel Das Tal. Und es heißt auch, wenn man den Kickstarter auf Englisch anschaut, heißt es auch Das Tal. War das absichtlich so, dass ihr euch dafür einen deutschen Namen entschieden habt? Oder?
Das Tal war immer Arbeitstitel Das Tal und Projekt Das Tal. Und es ist ein bisschen geblieben bisher. Also wenn du Leute fragst, du, unser Spiel heißt Das Tal, was hältst du davon? Dann sagen die meisten Deutschen erstmal, ja, Das Tal, das finde ich ja ganz cool, aber du, ich glaube, die Amis mögen das nicht. Und dann fragst du einen Amerikaner, Das Tal, what you think? Und der sagt dann halt, wow, Das Tal. Klingt super Fantasy für die, ne? Und nachdem wir relativ viel gutes Feedback von englischen Muttersprachlern haben, die halt schon einen großen Teil unserer Zielgruppe ausmachen, haben wir gesagt, ja, dann bleiben wir halt erstmal dabei. Und im Team bin immer noch ich der sagt, hey, wir müssen uns mal vielleicht was Neues ausdenken. Ich weiß nicht, ob das jetzt der perfekte Name ist. Aber bisher hatten wir irgendwie nicht die Not dazu.
Aber es ist ganz interessant, ne? Weil dann ist es tatsächlich vielleicht so, dass man sich da als Deutscher der deutschen Sprache und des deutschen Namens eher schämt und halt sagt, nee, das muss, wenn das international erfolgreich sein will, braucht man da einen englischen Namen. Und aber dann scheint das ja bei den Engländern oder Amerikanern gar nicht so schlimm, dann irgendwie rüberzukommen, wie wir das verweintlicherweise denken, ne?
Ja, denke ich auch. Also ich meine, wenn ich dieses Spiel Der Endsieg nennen würde, dann würde es, glaube ich, weder international noch national gut ankommen und das ist auch gut so.
Zumindest aber vielleicht nicht Tal bei den Kreisen, die ihr erreichen wollt.
Genau so ist es. Aber Das Tal ist einfach neutral genug, dass man es interpretieren kann als Fantasy-Namen. Deswegen hat der bisher für uns funktioniert.
Okay, jetzt wart ihr tatsächlich eins der ersten Projekte, was so auf dem Deutsch oder... Ja, doch tatsächlich eins der ersten Projekte, weil es war ja so, dass irgendwie, das ging dann live, die deutsche Seite, und dann waren so 3, 4 Projekte schon mal da und es wurden aber irgendwie wirklich minütlich oder stündlich mehr am ersten Tag. Warum habt ihr euch jetzt da irgendwie dazu entschieden, erst auf diesen deutschen Kickstarter zu warten? Weil da muss man jetzt auch nicht irgendwie um den heißen Brei herumreden. Es gab ja schon etliche deutsche Projekte und es gab ja auch irgendwie etliche Projekte, die auch aus Deutschland viel Unterstützung erfahren haben, weil die Leute dann halt einfach, die es angemeldet haben, haben sich dann eben mit irgendeiner Briefkastenadresse in den USA angemeldet oder hatten da halt irgendjemanden, den sie kannten, der einen Wohnsitz dort hat. Und der war dann eben offiziell da als Projektlead bei Kickstarter eingetragen und dann ging das auch. Und auf Deutschland kann man natürlich dann auch einfach mit einer Kreditkarte oder sowas kann man da auch unterstützen, ist alles kein Problem. Warum war dann bei euch das so, dass ihr da tatsächlich erst zum deutschen Marktstart bei Kickstarter vertreten wart?
Das hat sich ganz gut beim Timing für uns ergeben. Also wir hätten das Tal theoretisch schon vor einem Jahr oder mehr auf Kickstarter schmeißen können. Aber wir haben gesagt, Leute, wir haben noch nicht genug, das Spiel ist noch nicht gut genug, man kann noch nicht genug sehen, es hat noch nicht genug, das Gameplay funktioniert noch nicht gut genug. Und der Kickstarter-Launch hat sich ganz gut überschnitten mit dem Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt ist es der Punkt, wo wir es mal der größeren Masse der Öffentlichkeit zeigen können. Davor wäre das auch machbar gewesen, über genau die Wege, die du gesagt hast. Es gibt auch Firmen, die dir anbieten, für dich da drüben eine kleine Firma aufzumachen, die dann dir gehört, eine amerikanische Limited zum Beispiel. Das kommt halt mit unglaublich viel buchhalterischer Pain daher. Das kostet dich einige 1000 Euro pro Jahr, das ganze Ding. aufzubauen. Du hast deine Dependency in den USA, so eine Briefkastenfirma. Da hatten wir nicht viel Bock drauf, nachdem es an der Stelle nicht nötig war, haben wir es auch nicht gemacht. Dann kam vor ein paar Wochen, 6 oder 7 oder 8, Kickstarter auf uns zu und gesagt, hey Leute, wir latschen in starten in Deutschland. Habt ihr ein geiles Projekt für uns? Und wir so, ja. Dachten wir, dann machen wir es doch einfach jetzt. Passt eigentlich ganz gut. Und es hätte sonst vielleicht doch irgendwie ein bisschen länger gedauert, bis wir es von selber angegangen hätten. Aber es war ein ganz guter Push für uns.
Und natürlich auch, ich sag jetzt mal böse oder zynisch, natürlich auch pressemäßig nochmal deutlich besser gewesen für euch, weil natürlich so wärt ihr halt nur ein weiteres Kickstarter-Projekt gewesen. Ja. Und so war das natürlich dieser Deutschland-Start, der ja im Prinzip eigentlich nur bedeutet hat, dass die Seite halt jetzt auch auf Deutsch verfügbar ist, dass man auch in Euro zahlen kann. Ja. Und dass man eben auch als Kickstarter Projektleiter aus Deutschland kommen darf, also sprich sich mit deutscher Adresse anmelden kann, hat natürlich nochmal für Presseöffentlichkeit und für Aufmerksamkeit gesorgt und dann, klar, kamen wahrscheinlich bei euch auch nochmal ein paar Interviewanfragen rein.
So ist es, genau. Und das heißt, das Tolle ist, durch diesen Deutschlandstart im Kickstarter konnte ich auf Presse in Deutschland zugehen und sagen, Leute, wir machen ein Spiel und es launcht auf Kickstarter und es war positiv. Hätte ich das nicht gemacht, hätten wir davor oder danach gelauncht, dann wäre Kickstarter der Todesurteil für meine Pressemeldung gewesen. Dann hätte ich nur Kickstarter in meinen E-Mail-Betreff reinschreiben können und hätte garantiert, dass niemand drüber schreibt. Man muss schon auch sagen, dass die Presse heute, egal ob in Deutschland oder außerhalb, das Thema Kickstarter nicht mag und grundsätzlich halt erstmal nicht drüber berichtet. Außer das Spiel ist schon der absolute Ausnahmefall.
Ist aber jetzt auch ein bisschen fies, der Presse da dann die alleinige Schuld zu geben, weil es ist natürlich auch so, dass man schon merkt, dass das natürlich auch beim Publikum ist das Interesse schon merklich abgekühlt, weil da halt einfach die Leute mittlerweile sagen so, ja, es kommt jetzt jede Woche irgendein Kickstarter. Am Anfang war natürlich dieser Hype da und alles war so, ja geil, endlich können wir die Spiele, die wir immer toll fanden, alleine finanzieren. Wir brauchen diese ganzen Evil-Corp-Publisher nicht mehr. Und jetzt stellt man halt mittlerweile fest, naja, so toll sind dann die Dinger manchmal nicht. Dann gab es die ersten Betrugsversuche auch auf Kickstarter, dass dann irgendwelche Luftnummern da versucht werden zu finanzieren. Das hat sich herausgestellt, die Firmen gibt's überhaupt nicht und so. Da ist dann natürlich auch viel Vertrauen und Hype verloren gegangen, den die Leute da dem Ganzen entgegengebracht haben.
Sehe ich auch so. Aber das ist so klassisch. Ich habe, glaube ich, bisher noch jeden großen Plattform-Launch um 2 Jahre verpasst. Also die Chance, irgendwie auf iOS mit Bullshit Geld zu verdienen oder auf Steam Early Access oder auf Kickstarter, glaube ich, habe ich alle verpasst inzwischen. Deswegen ist es für uns schon okay, wenn es zumindest kein Nachteil ist, jetzt auf Kickstarter zu launchen. Zumindest in Deutschland war es kein Nachteil, sondern ein leichter Vorteil. International war es den Leuten natürlich komplett wurscht, dass wir auf Kickstarter starten. Also vor allem in den USA gab es das einfach schon lange.
Wie ist das denn überhaupt mit der Sichtbarkeit? Also ist dann das Tal auch international quasi gleich gerankt oder sehe ich das jetzt erstmal nur, wenn ich mich da von Deutschland aus anmelde?
Nee, auf Kickstarter selber gibt es da keinen Unterschied zwischen dem, wo die Projekte herkommen, von allem, was ich weiß und was ich sehe. Wenn du auf Games gehst, die gerade laufen, dann findest du relativ schnell uns, egal wo du bist. Da gibt's, denke ich, gar keinen Unterschied, außer dass du jetzt halt noch Spielen aus Deutschland suchen kannst und dann offiziell uns findest. Aber das ging wahrscheinlich davor auch schon, weil da gab's ja auch schon Spiele, die offiziell aus München zum Beispiel kamen, auch wenn das Projekt offiziell irgendwo in, ich weiß nicht, Delaware beheimatet war.
Also das heißt, du siehst ja jetzt tatsächlich keinen Nachteil dadurch, dass man da irgendwie auch sich auf den deutschen Start verlegt hat.
Also es gibt den Nachteil, dass das Spiel, glaube ich, immer noch vielen Leuten weltweit in Euro angezeigt wird, der Preis. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass bis zu unserem Launch die Euro-Preise den Amerikanern schon als Dollar-Preise angezeigt werden, konsistent. Ich glaube, das ist noch nicht passiert und es kann gut sein, dass uns das was kostet an Konversion. Weil Leute einfach sagen, dieses komische Zeichen finde ich weird, da stecke ich jetzt lieber kein Geld rein. Aber es ist halt immer echt schwer zu sagen. Ich glaube, am Schluss, wenn der Kickstarter nicht funktioniert oder das Spiel nicht funktioniert, dann schiebe ich es nicht drauf, dass wir es aus Deutschland gelauncht haben.
Jetzt seid ihr ja mit 50.000 Euro, wollt ihr insgesamt als Finanzierungsziel haben. Das ist ja relativ bescheiden, kann man gerade mal zu sagen, für so Kickstarter-Verhältnisse, weil da gab es ja mittlerweile schon zuletzt die Millionenprojekte. Natürlich, klar sind das immer die die Rosinen so ungefähr, die man sich dann halt rauspickt und sich anschaut, wenn man dann zeigen will, wie erfolgreich Kickstarter ist und so. Gab auch natürlich viele Projekte, die überhaupt nicht in solche Regionen haben vorstoßen können. Aber trotzdem sag ich mir jetzt so von meinem Bauchgefühl, naja, 50.000 Euro sind jetzt für Spieleentwicklung nicht so viel. Und die hat man, glaube ich, auch als Indie schnell verbrannt. Oder verbrannt ist vielleicht das falsche Wort. Also ich sag mal,
Das ist genau das Gefühl, das man hat. Also verbrannt ist es schon so. Ups, schon sind wieder 6 Monate vergangen. Was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Mhm. Also manchmal fühlt man das schon so ein bisschen. Ja, klar, das ist kein Stück das gesamte Projektbudget, was wir dafür haben. Ich habe vorher schon gesagt, aus unterschiedlichsten Quellen wird zusammengestückelt und mühsam hätte ich das Eichhörnchen. Die 50k sind ein Part, den wir gut brauchen können, um nochmal ein Mehrfaches davon aus 3 anderen Quellen einzusammeln. Existierende Investoren und neue Investoren.
Also das ist schon auch, Entschuldigung, wenn ich dir das Wort falle. Das ist also quasi schon auch so eine Form der, ja, ich sag mal, Publicity-Gewinnung, also dass man halt dann zu den Investoren gehen kann und sagen, schaut mal, es gibt da draußen 200, also aktuell sind es jetzt gerade 260 Leute, die uns Geld geben. Also das heißt, es besteht Interesse, es gibt ein Interesse an diesem Spiel und jetzt kann man das, keine Ahnung, mit dem Faktor so und so viel mal nehmen, damit man dann ungefähr auf die Zahl kommt an Leuten, die sich für dieses Spiel interessieren. Weil nur weil es jetzt Leute gibt, die das vielleicht nicht unterstützen, heißt ja trotzdem, dass die dann vielleicht ein fertiges Spiel dann kaufen würden, aber die halt sagen, Kickstarter mag ich nicht oder möchte ich nichts vorab unterstützen. Also das heißt, ihr habt es schon auch so, um so ein bisschen zu zeigen, dass es Interesse an der Art und Weise von Spielen gibt, wie ihr sie entwickelt.
Genau, so ist es. Ich kann auch jetzt schon sagen, hey, hier haben sich ein paar tausend Leute angemeldet für unseren Alpha-Test. Aber nach dem Kickstarter kann ich sagen, hey, jetzt habe ich hier 700 Leute, die alle irgendwie was zwischen 40 und $300 gezahlt haben. Da gibt's Hardcore-Fans, die genau wie ich dieses Ding unbedingt haben wollen. Und ich weiß ja selber, dass ich gerne mal für einen MMO-Kickstarter höhere Beträge reinstecke, einfach weil ich geil finde und will, dass dieses Spiel gemacht wird. Ich zeige mir, dass es mit meinem Spiel auch so ist. Und für uns hilft es natürlich auch, dass wir nachher, ja, ich gehe von 700 ungefähr aus bis 750 Leute haben, die halt einfach sagen, ich finde dieses Projekt so geil, dass ich da auch schon vor Launch Geld reinstecke und zwar eine ordentliche Summe. Das sind halt dann nachher super Tester für uns, die halt einfach wirklich motiviert sind, in das Spiel Zeit und Aufwand reinzustecken, einfach um es besser zu machen. Und jemand, der sich mal schnell in einem Newsletter anmeldet mit irgendwie seiner E-Mail, bei dem ist halt die Chance, dass er das Spiel sich nachher anschaut, immer noch relativ gering, aber jemand, der den Kickstarter aktiver, der wird uns bleiben. Das ist so der andere Grund, den ich sehe, warum wir den Kickstarter machen.
Wie weit fortgeschritten ist denn die Entwicklung jetzt schon von das Tal?
Also wir sind gerade mitten in der Alpha. Alpha ist die Phase, wo du noch deine Features des Spiels baust, aber du baust schon das fertige Spiel. Also wir haben den Stadium des Prototyping und der Pre-Production hinter uns gelassen. Wir bauen das Spiel, inzwischen läuft es in so 4 bis 6 Stunden Playtests normalerweise. Wir bauen gerade daran, die letzten Features noch einzubauen, die wir brauchen, dass das Spiel 24/7, also wie ein MMO üblich, durchlaufen kann. Wir bauen gerade, wir haben ein ordentliches Kampfsystem, wir können den Charakter schon ein bisschen hochleveln, Equipment, alles da. Was wir jetzt so ein bisschen bauen, ist wir können schon Städte bauen, aber wir müssen sie noch belagern können. Also wir müssen Leute noch ihre Städte wieder wegnehmen können. Und dann braucht man noch so ein bisschen ein Ende des Spiels, wo das Spiel enden kann nach einer gewissen Zeit, wenn die Sachen drin sind, wenn wir relativ bald auf den 24/7-Server umsteigen. Aber wir bauen immer noch den Kern des Spiels, würde ich mal sagen. Und nachdem wir da durch sind, werden wir relativ schnell anfangen, Content für das Spiel zu bauen. Also mehr Charaktere, mehr Fähigkeiten, größere Welten, mehr Monster und Features einzubauen, die nicht mehr Kern sind, aber das Spiel einfach gut machen.
Jetzt von den ganzen Beschreibungen, die du hast, habe ich mich jetzt immer gefragt, okay, ihr habt zwar MMO-Sachen, aber ihr habt auch so Sachen, die auf Free-to-Play hindeuten würden. Und MMO wäre jetzt dann zum Beispiel ja was, wo man sagen könnte, okay, da würde sie vielleicht auch ein Abo-Modell anbieten. Habt ihr euch schon überhaupt überlegt, wie ihr dann, wenn jetzt mal davon ausgeht, dass der Kickstarter erfolgreich ist und ihr dieses Spiel auch so veröffentlichen könnt, wie ihr das machen wollt, wie ihr das dann langfristig irgendwie monetarisieren wollt, weil du hast ja schon gesagt, ein MMO, da muss man halt Server bezahlen und das ist jetzt nicht mega günstig, so Server für mehrere tausend oder 10.000 Spieler sogar am Laufen
zu halten. Aber auch nicht mega teuer, also die meisten Leute denken, die Server sind das große Problem, die Server machen mir nicht so die Angst, das was die am Laufen halt teuer macht, sind Menschen, die das Spiel weiterentwickeln, das sind wir. Also auf jeden Server kommen da einige Leute, die was am Spiel bauen. Das ist der Part, der über die Zeit Geld kostet. Und ja, wir machen aktuell Pay-Once, das heißt, du kaufst das Spiel, du kannst es spielen bis ins bittere Ende. Das bedeutet, wenn wir das Spiel langfristig laufen lassen wollen, langfristige Kosten, dann müssen immer neue Leute reinkommen. Dass es nicht nur so laufen kann, ist klar. Wir haben immer gesagt, wir behalten uns vor, Sachen ins Spiel einzubauen, die Leute ermöglichen, über Zeit Geld dafür auszugeben. Aber die Sachen dürfen niemals die Spielbalance irgendwie beeinflussen. Das heißt, wir werden irgendwann wahrscheinlich mal anfangen, Skins zu verkaufen für deinen Charakter, deine Waffen, deine Stadt. Wir werden vielleicht, das kündige ich hiermit nicht an, aber wir haben schon darüber gesprochen in unserem Forum, vielleicht die Fähigkeit monetarisieren, auf 2 oder 3 Servern gleichzeitig zu spielen, für die Leute, die wirklich krass dabei sind. Mhm. Und wir überlegen uns so Sachen wie Spielern, die eigene Spielwelten aufmachen wollen, mit besonderen Regeln, vielleicht Regeln, die es noch nicht so lange gibt, die es erst neu gibt, da einen Preis drauf zu machen. Zu sagen, hey, wenn jetzt irgendwie ihr als Community X Geld in den Topf schmeißt, dann starten wir euch einen neuen Server mit diesen Regeln, die ihr euch uns gerade vorgeschlagen habt. So auf einem Pay-What-You-Want-Modell.
Okay, also quasi Server mieten und so, wie es ja auch bei Multiplayer-Shootern und sowas teilweise, dass du dann sagst, hey.
Ja, wobei, wir machen es nicht so auf Mieten mit, du hast jetzt einen Server, du administrierst den und du sagst, wer draufkommt. Sondern wir hosten diese Server, wir administrieren sie, wir machen die GM-Arbeit und du kannst drauf spielen. Das wird aber nicht dein privater Server für dich und deine 3 Leute sein. Unsere Spielwelt sind schon für ein paar 100 Leute. Mhm. Aber es kann gut sein, dass ein größerer Streamer oder YouTuber sagt, hey, ich will einen Server sponsern, der läuft jetzt mit meinem Setting und meinem Namen und ich stream da relativ viel. Und dann können aber andere Leute trotzdem auch drauf connecten. Das ist so ein bisschen der Plan, den wir gerne ausprobieren würden. Es hat bisher noch kein Spiel gemacht und nachdem wir sehr auf kleine Spielwelten mit einer bestimmten Spieldauer ausgehen, haben wir halt die Möglichkeit, diese Spielwelten komplett unterschiedlich zu machen. Ne? Also ich kann zum Beispiel eine Spielwelt mit Permadeath einbauen, ein Feature, von dem Hardcore-PvP-Leute seit Jahrzehnten träumen, dass du aber in einem Mainstream-Spiel mit, keine Ahnung, 100.000 Spielern oder 10 Millionen Spielern einfach nicht reinmachen kannst. Aber ich kann zum Beispiel einen Server haben, auf dem nur 2.000 Leute spielen für 2 Monate und den kann ich Permadeath machen. Oder da kann ich machen, dass es, keine Ahnung, keine Archer gibt. Aber jeder kann krasse Feuerbälle schießen. Also ich kann sehr viel mit den einzelnen Spielregeln experimentieren für diese einzelnen Welten. Da passt es ganz gut zusammen.
Jetzt hast du YouTuber schon in Stichwort gebracht. Das habe ich tatsächlich, aber ich bin da auch immer sehr arrogant und abweisend gegenüber, gebe ich selber sogar zu. Das hört sich natürlich jetzt alles an wie so ein perfektes YouTuber-Spiel, ne? Weil du hast eine Welt, wo du Sachen entdecken kannst, wo du im Prinzip ja unzählige Stunden, und es hat sich ja auch rausgestellt, dass das so die bestlaufenden Projekte sind auf irgendwelchen Let's Play-Channels, also Spiele, wo du nicht irgendwie 8 Stunden eine Story durchspielst, sondern wo du im Prinzip immer wieder neue Geschichte, also wo das Gameplay deine Geschichte jedes Mal aufs Neue erzählt. Ja. Und das klingt jetzt bei euch tatsächlich so, als ob man sagt, ja, perfekt, ist doch das Traumprojekt für jeden Let's Player, weil er kann da unzählige Stunden mitfüllen. Habt ihr da schon irgendwie mal versucht, Kontakt zu jemandem aufzunehmen oder jemanden dafür zu begeistern, dass man sagt, hey, vielleicht wäre natürlich der Traumfall, man erwischt irgendeinen der großen YouTuber, der sich in dem frühen Stadium schon für ein Spiel interessiert und da sich vielleicht sogar schon mal das anschauen würde.
Ja, also wir haben einen Haufen kleinere YouTuber, kleinere Twitch-Streamer, die das Spiel spielen, auch ein paar mittelgroße, die es schon mit ihren Followern sich angeschaut haben, wahrscheinlich sogar während dieser Kickstarter-Kampagne einen Playtest machen, wo wir mit einem größeren Streamer einen Playtest nur mit dem seinen Leuten machen. Die ganz Großen, ehrlich gesagt, da ging bisher noch nichts. Ich glaube, die kriegst du auch nur mit Geld davon überzeugt, dein Spiel zu spielen, wenn dein Spiel nicht Minecraft ist. Also die sind alle inzwischen so vermarktet, dass du die einfach nur mit viel Geld überzeugen kannst, dein Spiel anzuschauen.
Was? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die machen das alle immer noch als Hobby. Und
hab aus. Hab ich jetzt auch nur gehört. deswegen, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen der Schwierigere. Ja, ich kann es mir vorstellen. Sprich, gibt auch Sachen, die dagegen sprechen. Also die aktuelle Kamera, die wir im Spiel haben, ist super, wenn du das Spiel selber spielst, aber dadurch, dass die Kamera nicht an deinem Spieler aufgehängt ist, sondern zwischen Maus und Spieler, ist es beim Zuschauen sehr sprunghaft und kann auch ein bisschen schwer sein zum Anschauen, was es ein bisschen schwierig macht. Auf der anderen Seite ist das Spiel halt auch einfach echt sehr hardcore und sehr schnell und ich glaube, 90% aller YouTuber wollen sich das eh nicht antun. Also ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da müssen wir mal schauen, wer nachher wirklich Bock auf dieses Spiel hat. Das sind so Sachen, die wir gerade echt am Ausprobieren sind. Ja. Also ich glaube nicht, der garantierte Erfolg ist da, weil es irgendwie YouTube oder Twitch kompatibel ist, aber die Chance ist da.
Genau, und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch jetzt erstmal eure geringste Sorge, sondern ihr wollt ja wahrscheinlich erstmal ein Spiel überhaupt auf die Beine stellen und das fertig machen. Und
genau, unser Ding ist, wir wollen ein gutes Spiel machen. Ne? Genau. Erstmal machen wir einfach ein gutes Spiel, was die Leute, die spielen, geil finden. Und ich hoffe, dass es auch mit YouTube und sonst irgendwas funktioniert. Aber wir haben jetzt nicht das Ganze mit dem Gedanken gestartet, hey, das muss super YouTube-kompatibel sein. Mhm. Da gibt's auch Leute, die das machen.
Wie ist es denn mit einem Publisher? Weil eben, das ist ja auch immer so eine Frage, die man stellen muss bei Kickstarter. Ihr hättet euch ja auch irgendwie mal einen klassischen Publisher suchen können, der das Spiel für euch verlegt und gar nicht das Geld der Community benötigt.
Ja, ich hab über Jahre böse Sachen über Publisher gesagt, ohne jemals einen schlechten Publisher-Deal selber gemacht zu haben. Also alle Erfahrungen, die ich selber gemacht habe mit kleineren Publishern, waren bisher sehr gut. Ich glaube aber trotzdem, dass das kein Okay, da muss man wirklich jetzt hart unterscheiden. Es gibt den Publisher, der dein Spiel komplett finanziert, danach komplett die Vermarktung übernimmt und alles. Mhm. So ein Deal werden wir niemals machen. Wir bauen das Spiel uns unter anderem auch für uns auf, für uns als Firma, für uns auf Team, um da jahrelang erstens davon leben zu können, daran weiterarbeiten zu können und entscheiden zu können, was für das Spiel gut ist. So ein klassischer Publisher-Deal würde uns das relativ schnell wegnehmen. Wir schauen uns gerade schon so ein bisschen um nach Co-Publishing-Deals. Also um so ein bisschen zu schauen, gibt's da jemanden, der ordentliche Teile des, keine Ahnung, Server-Hostings übernehmen kann zum Beispiel oder der gut drin ist, neue Spieler für das Spiel zu finden und machen wir mit dem irgendeine Art von Deal, wir mit dem zusammenarbeiten. So, das schließen wir nicht aus. Da werden wir auch nach dem Kickstarter wieder ein bisschen mehr aktiver uns umschauen. Aber komplettes Spiel von einem Publisher finanzieren zu lassen, sehe ich nicht. Sehe ich vor allem auch nicht, weil es da nicht wirklich jemanden gibt, der bei dieser Größe und dieser Art vom Spiel erstens die Kompetenz und dazu hat und zweitens Bock drauf. Ne?
Soll ja aber auch schon
Kickstarter. Publisher suchen danach anderen Projektgrößen und anderen Typen, würde ich mal sagen.
Soll ja aber auch schon Kickstarter-Projekte gegeben haben, die es dann durch den Kickstarter eben geschafft haben, einen Publisher zu finden. Aber klar, ich kann schon auch das nachvollziehen, dass ihr halt sagt, ja, also komplett aus der Hand geben wollen wir es halt einfach nicht. Und wenn man sich natürlich komplett einem Publisher verschreibt, dann haben wir jetzt ja auch in den letzten Interviews hier auch immer wieder festgestellt, dass man dann oft auch das Problem hat, dass der Publisher halt sehr, sehr viel Mitspracherecht bekommt und möglicherweise ein Spiel dann so umbaut, wie es, ja, ich sag mal, massenkompatibler ist, aber das vielleicht gar nicht unbedingt dem entspricht, was der Entwickler will, der vielleicht durchaus eben in eine andere Richtung gehen will. Also kann ich schon nachvollziehen, aber kann natürlich auch passieren, dass ihr jetzt einfach durch den Kickstarter einfach mehr im Auge von, ich weiß nicht.
Es kamen auch schon die ersten Anfragen, muss man sagen, sowohl vor dem Kickstarter als auch jetzt während des Kickstarters. Da werden schon Leute darauf aufmerksam und wir reden schon auch mit denen, aber wir werden nur einen Deal machen, der für uns passt.
Okay.
Die, der passt, ist einer, der uns langfristig das Spiel machen lässt, das am besten für den Spieler ist. Mhm. Ja, da muss man schauen.
Was wäre denn der, oder was passiert denn im Worst Case? Die 50.000 Euro wären jetzt nicht geschafft, was dann auf Kickstarter auch immer bedeutet, dass die Kohle auch, wenn es jetzt 49.999 Euro sind, wenn ihr die 50.000 Euro nicht schafft, wird das Geld trotzdem nicht ausbezahlt. Was passiert dann mit das Tal? Wird es dann nicht fertiggestellt oder habt ihr dann trotzdem noch irgendwie einen Plan B in der Schublade?
Es gibt immer einen Plan B. Also wir haben uns gesagt, als wir das Projekt gestartet haben, Simi und ich, das ist für uns ein 10-Jahres-Projekt. Wenn ganz klar für uns ist, kein Schwein will dieses Spiel eigentlich haben, wir haben uns dann was reingesteigert, was alle Leute blöd finden, dann werden wir irgendwann wahrscheinlich aufhören. Wenn der Kickstarter fehlt, dann machen wir weiter. Also wir können uns über andere Jobs, über ein bisschen das Spiel selbst zu verkaufen, auch so finanzieren. Es wird um einiges länger dauern, es wird nicht so schnell ordentlichen Content drin haben, wir werden abgelenkt sein von anderen Jobs. Am Schluss wird das Spiel später rauskommen und vielleicht nicht so gut sein. Aber ich denke nicht, dass wir es einstellen werden. So haben wir das Ganze nie aufgebaut.
Okay, also der Kickstarter ist jetzt nicht eure One-Shot und so nach dem Motto, wenn das nicht klappt, dann ist das so die letzte Möglichkeit und dann haben wir es aber auch vollkommen aufzugeben, sondern es ist halt also eine weitere Möglichkeit, um da nochmal Aufmerksamkeit und ein bisschen einen Teil des Entwicklungsbudgets auch mit zu stemmen.
Genau, also es ist jetzt vielleicht PR-technisch und vermarktungstechnisch von mir idiotisch, das zu sagen. Natürlich müsste ich jetzt eigentlich sagen, gebt uns Geld, sonst wird das Spiel niemals rauskommen, aber es wäre einfach gelogen. Also auch wenn der Kickstarter fehlt, werden wir alles dran tun, das Spiel rauszudrängen.
Ja. Punkt. Und ich glaube tatsächlich, dass bei so einem Spiel wie eurem, da gibt's sicherlich eine kleine Community, die das dann wirklich auch aufmerksam verfolgt. Und ich glaube, die haben ein sehr feines Gespür dafür, ob man ihnen da einen Scheiß vorsetzt oder ob da wirklich, also wenn du jetzt dann eben sagen wirst, ey, das ist die letzte einzige Chance und ihr müsst uns auf jeden Fall das Geld geben, sonst wird es gar nichts. Und danach geht's dann trotzdem weiter. Ich glaube, das kann sich dann sehr schnell zum Boomerang entwickeln, weil die Leute halt dann sagen, hey, dann habt ihr uns aber damals angelogen. Und
ja. Und ich weiß, dass es diese kleine Zielgruppe gibt, die unser Spiel unglaublich geil finden, auch jetzt schon. Mhm. Also wenn ich mir irgendwie einen Clan anschaue, eine Gilde anschaue, wie Lords of Death, die seit 20 Jahren genau solche Spiele spielen oder naja, sagen wir mal, die Vorgängerspiele spielen, und mir sagen, hey, es ist so unglaublich geil, was ihr macht, ihr müsst unbedingt weitermachen, dann weiß ich, unsere Kernzielgruppe existiert. Unsere einzige Schwierigkeit gerade ist, die auch anzusprechen, daraus dazu zu kriegen, dass sie uns finden und das Spiel finden und mithelfen. Mhm. Weil auch wenn man in der Nische ist, ist immer noch das größte Problem für den Indie einfach Bekanntheit.
Genau, Awareness schaffen so ungefähr für sein eigenes
yes.
Spiel.
Yes, Reichweite generieren.
Gut, so also es ist unter Das Tal einfach auf Kickstarter zu finden. Man findet es teilweise mit etwas Glück schon sogar auf der deutschen Startseite. Da werden ja die Projekte, die man da reingespült bekommt, sage ich mal, immer etwas nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Aber wer sich das jetzt nochmal anschauen möchte, direkt mit dem Video und so, der kann sich das auch nochmal dann über den Blogpost, das verlinken wir natürlich, anschauen. Und aktuell sind es zwei, also morgen dann quasi, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann sind es 21 Tage noch bis zum Ziel. Das heißt, noch gute 3 Wochen sind noch Zeit, das zu erreichen. Und da seid ihr jetzt mit 16.000 Euro, würde ich mal sagen, nach meinem Erfahrungswert relativ gut im, ja, so im Zielkorridor, weil die Erfahrung hat ja immer gezeigt, dass am Anfang Leute, also es gibt am Anfang so einen kleinen, so ein kleines Strohfeuer, wenn das Projekt anfängt und dann zwischendrin zieht sich's immer so ein bisschen und aber im Regelfall zeigt sich dann immer so, dass in den letzten paar Tagen zieht's dann nochmal an, weil die Leute dann doch feststellen, oh, noch 2-3 Tage, dann werden sowohl bestehende Bäcker vielleicht nochmal ihren Pledge erhöhen und die anderen Leute werden da auch nochmal was reinschmeißen. Deswegen vermute ich jetzt mal, dass das dann wahrscheinlich hinhauen wird. Ne?
Davon gehe ich auch aus. Ich bin jetzt hier nicht mal der Zwangsoptimist, sondern ich habe mir genauso wie du die Kampagnen angeschaut. Und würde auch sagen, Drittel am Anfang, Drittel in der Mitte, Drittel am Ende. Sieht sehr gut aus gerade. Mhm.
Gut, wunderbar. Dann wir werden das auf jeden Fall weiter im Blick behalten, schauen uns da an, was da passiert und drücken euch natürlich die Daumen, dass das alles so abläuft, wie euch das vorstellt. Und wir harren der Dinge, die da in der Zukunft kommen mögen. Wer weiß, Publisher, sonst was, wie es weitergeht und was da passiert. Und ja, kleines sympathisches Indie-Team aus München. Und das ist immer gut, wenn man da in Deutschland auch mal wieder etwas Spieleentwicklung hat. Das ist ja immer so ein leidliches Thema, dass da halt eigentlich meiner Meinung nach viel mehr passieren sollte. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn es dann mal so mutige Leute gibt, die sich da auch einfach mal selber ins
kalte Wasser werfen. Wir sind ja dran.
Eben. Gut, alles klar. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir hören uns bald oder sehen uns bald auf irgendwelchen Messen, Konferenzen oder sonstigen Indie-Treffen.
Die da so ist es. Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.